Im Nachhinein, ich bin froh, dass die Mauer weg ist. Und ich bin froh, dass wir die Einheit haben.
Ich fand und finde die Ereignisse in den Wochen davor eigentlich für unsere Geschichte viel wichtiger als die Tatsache, dass das Politbüro der SED beschlossen hatte, dass jetzt Reisefreiheit herrschen sollte.
Ich bin am Morgen früh mit dem Auto auf die Autobahn rausgefahren Richtung Kassel. Und plötzlich auf der Autobahn sehe ich ganze Menge von Trabis, Wartburg und Lada mit DDR-Kennzeichen. Ich war ein bisschen in Schock.
Die DDR und wir im DAAD. Eine Zeitzeugenbefragung. Folge 3. Wo ich war als...
Hallo, willkommen zu einer neuen Episode im Podcast Die DDR und wir im DAD. Ich bin Alexander Aridi und mit mir im Studio sitzt die Kollegin
Elke Hanusch.
Elke, danke, dass du heute wieder dabei bist und mit mir diese ganz besondere Episode zum Fall der Mauer moderierst. Wahrscheinlich markiert kein Ereignis den Zusammenbruch der DDR so stark wie die Öffnung der Mauer am 9. November 1989. Es gab im Vorfeld dieses markanten Ereignisses, ja, das in der ganzen Welt wahrgenommen und verstanden worden ist. Es ist symbolhaft, ja, die Mauer stand für die Teilung Deutschlands, für die Teilung der Welt, aber auch für den Zwangscharakter der DDR. Und es war ja nicht so, dass dieses Ereignis völlig überraschend und plötzlich kam. Die Veränderungen haben sich ja spätestens seit 1988 angedeutet, Bahn gebrochen, dann auch in den großen Demonstrationen in der DDR, in dem Aufkommen einer Bürgerbewegung und das Ganze in einem größeren weltpolitischen Umfeld der Veränderung, das von der Sowjetunion im Grunde angestoßen wurde durch die Politik von Gorbatschow. Und die Tatsache, dass ja die Menschen ihre Angst überwunden haben und massenhaft auf die Straße gegangen sind in der DDR, ist im Rückblick oder im großen Verlauf der Geschichte wahrscheinlich das bemerkenswertere Ereignis. Aber dass diese Mauer, die ja für die DDR-Menschen unüberwindbar war, undurchdringbar war, dass die nun plötzlich geöffnet war, markierte hier eine ganz große Änderung. Es gibt ganz viele Zeitzeugenberichte über diesen Tag, das habe ich erwähnt, und es gibt auch ganz bekannte politische Zitate in diesem Zusammenhang, und um den 9. November herum werden wir das alle hier und da auch wieder gehört haben, das Zitat von Ulbricht: Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Eine glatte Lüge, dann wurde sie kurz danach doch gebaut. 1961 bis zu Günter Schabowski, die Pressekonferenz, wo er quasi aus Versehen oder ja, sich verplappert hat oder unwillentlich jedenfalls das Signal zur Öffnung der Mauer gegeben hat. Diese Zitate sind bekannt und die sind nichts Besonderes. Das Besondere, was wir hier anbieten in unserer Podcast-Serie, ist, wie dieses Ereignis wahrgenommen wurde von Menschen, die einen DAD-Bezug haben. Als erstes hören wir die Stimme von Christian Reiser, der erste Leiter der Außenstelle Berlin-Mitte war, also des DAD-Büros im Osten. Und Christian Reiser war selbst als Student in Berlin und hat den Mauerfall dort erlebt und hat die Teilung Deutschlands als ganz schmerzhaft empfunden.
Ich hatte in Berlin studiert, habe in Berlin den Mauerbau erlebt, und das war für mich in meinem geschichtlichen Bewusstsein eine Katastrophe.
Wie du schon gesagt hast, Alex, wir hören sehr viele O-Töne von Personen mit Bezug zum DAD. Das werden Personen sein, die jetzt DAD-Kollegen sind, früher in Ostberlin, gegebenenfalls im Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen gearbeitet haben. Das werden Personen sein, die jetzt DAD-Kollegen sind, damals aber in Ostdeutschland zum Beispiel studiert haben. Oder wir werden Stipendiatinnen hören, die in Ostdeutschland oder auch in Westdeutschland studiert haben. Wir hören auch Stimmen aus West-Berlin. Ein Kollege, dessen O-Ton mir besonders gut gefällt, weil ich das persönlich auch so gut nachempfinden kann, ist von Carsten Weibiner, der vom Mauerfall erfährt, als er in Leipzig studiert und die Welt nicht mehr versteht.
Dann kam es aber anders. Erinnerst du dich an den Tag, wo die Mauer geöffnet wurde?
Ja, wer kann den nicht vergessen? Also zumal, wenn man aus der DDR kommt und sozusagen das Gefühl entwickelt hatte, wenn sie sich was wünschen können, dann wäre das sicherlich einer der ersten Wünsche oder der erste Wunsch gewesen, zumindest für mich. Allerdings ein unrealistischer, das ist, hatte ich ja vorher schon gesagt, also ich habe nicht wirklich dran gedacht. Ja, ich erinnere mich noch gut, an dem Tag stand ich vormittags bei mir in meiner kleinen Studentenwohnung in der Küche und hatte das Radio an und habe in diesen Tagen, habe ich RIAS gehört, also den Berliner Sender RIAS. Und auf diesem Sender kamen ununterbrochen Interviews mit offensichtlich Ostdeutschen, weil sächsisch oder so ähnlich sprechenden Menschen, die sich dazu äußerten, wie es ist, in West-Berlin zu sein. Und oft mit Tränen erstickter Stimme und ich hielt das für eine Satire-Sendung. Was mich dann allerdings irritiert hat, dass diese Sendung so unglaublich lang ging, sogar über die Nachrichten. Oder die Nachrichten kamen nicht, aber ich dachte, jetzt wiederholt sich's. Also irgendwie, der Gag muss doch irgendwann mal zu Ende kommen. Und dann klingelte es an der Tür und es standen zwei ägyptische Freundinnen, die ich im Herder-Institut kennengelernt hatte, mit einer Flasche Sekt, es war früh um 10 oder 10.30 Uhr, vor der Tür, fielen mir um den Hals und ich sag, was ist los? Und dann begann ich zu verstehen, also es zu verstehen dauerte länger. Man konnte das in dem Moment nicht wirklich realisieren, dass die Mauer gefallen war, offensichtlich auch ohne, dass es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen gekommen ist und dass das auch so bleiben soll.
Bernhard Völl, der die nächste Stimme schildert, was er in West-Berlin durch den Fall der Mauer wahrgenommen hat.
Die Nacht, wo die Mauer fiel, ja, da sind wir ja alle rüber. Die Fopos konnten auch nichts machen. Ich war irgendwo bei einem Essen, war in einem Zimmer und irgendjemand war in einem anderen Zimmer und hatte zufällig einen Fernseher an. Und da war Günter Schabowski und Sie kennen ja die Szene, ja, mit der Brille. Wenn ich das richtig lese, ab sofort und so. Und alle haben erst mal geguckt. Dann hat derjenige das gehört, kam an den Tisch und sagte, die Mauer ist gefallen. Und alle sagten, das glauben wir jetzt nicht. Doch, gerade wurde das verlesen. Und dann haben sich alle aufgemacht, alle.
Also halt vor allem,
Berlin, ja, klar.
Also vor allem von
und sind
Ost
an die Mauer gegangen.
Und die West-Berliner sind an die Mauer gegangen.
Ja.
Die Ost-Berliner ja sowieso, aber die West-Berliner
die
auch.
Die kamen dann mit den Trabis alle durch, die sind am Kudamm, gab es eine Riesenschlange und es stank durch diese alten Trabis.
Na, zwei Takter auch das.
Ja. Und da waren aber auch schon so Leute, die so, Deutschland, da dachte ich,
von welcher Seite? Von der Westseite oder von der
Ostseite? Nee, also DDR-Bürger, die dann so gleich den Nationalismus raushingen und so dachten, ja.
Das nächste Zitat ist von Frau Hua, die zum Zeitpunkt des Falls der Mauer vietnamesische Stipendiatin in Dresden war.
War in Taran, aber ich habe im Fernsehen gesehen.
Ja.
Und einige Freunde von mir, die haben erzählt, weil die in Berlin waren.
Ja.
Ja, und da an dem Tag. Und danach, irgendwie kamen viele Leute oder Bürger aus Berlin nach Westdeutschland und haben irgendwie 100 D-Marks damals als DDR-Bürger bekommen.
Ja.
Ja, habe ich gehört. Aber nur das Fernsehen und ja.
Ja. Aber Sie selbst sind nicht.
War ich nicht.
Gefahren, mal gucken oder so.
Erst später, dann sind wir nach Berlin gefahren.
Kleiner Exkurs, Frau Hua war nicht in Dresden, vietnamesische Stipendiatin, sondern in Tharandt.
da gibt es diese Forstakademie oder ja, die Hochschule so für Forstwesen, nicht?
Mhm. Genau.
Bei Dresden liegt das.
Bei Dresden, ja? Mhm. Fast genauso schön wie Dresden. Tharandt. Frau Fitterling hingegen, weder in Dresden noch in Tharandt, sondern ihr Zitat zeigt erneut eine Perspektive aus West-Berlin.
Da hat ein Freund von uns, wir wohnen da im Südwesten, hat ein Freund von uns aus Kreuzberg angerufen und hat ein Freund zugegebenermaßen, der gerne Rotwein trank und um die Zeit, die der anrief, meistens schon zu viel getrunken hatte, hat gesagt, da sind noch Trabis auf der Straße, die Mauer ist offen. Und dann habe ich irgendwie gesagt, also ja, ist gut, ich bin jetzt schlafen und das ist alles
in Ordnung. Lass es dir schmecken.
Ja, genau so. Und ich komme am nächsten Morgen in die TU und da waren sie alle, die Trabis und die Wartburg. Das war schon toll, das war schon enorm, ja, ja.
Was ich ganz bemerkenswert finde, unter anderem diese Parallelen zwischen den beiden Westberliner Zitaten, Herr Völl und Frau Fitterling, die beide die Trabis als so einprägsam empfunden haben. Ein weiteres Zitat aus Westberlin stammt von Herrn Wegener, der den Mauerfall ebenfalls in Westberlin erlebt hat.
Ich war in West-Berlin, ja. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich also völlig davon war ich überrascht. Denn ich hatte noch das Interview im Fernsehen gesehen, dass der das ja ausgelöst hatte.
Mit Günter Schabowski.
Ja, die mit Günter Schabowski, genau. Aber nicht damit gerechnet, dass schon also, da die Grenzen aufgingen und so weiter, sondern dass das in den üblichen bürokratischen Weg gehen würde. Und hatte den Fehler gemacht. Meine Frau wollte mit mir gerne zum Kurfürstendamm und wollte ins Kino gehen. Und ich hatte über, glaube ich, das war der Sender Freies Berlin, es gab eine sehr interessante Dokumentation über die Sowjetunion und die Geschichte Stalins. Die wollte ich unbedingt sehen. Und ich habe von daher also den Mauerfall verschlafen. Als ich am nächsten Tag ins Büro kam, überraschte mich das. Oh, haben Sie schon gehört? Die Mauer ist gefallen.
Der Fall der Mauer oder die geöffnete Mauer ist von dir zu Beginn der Episode als historisches Ereignis bezeichnet worden. Ein Symbol für die sich ankündigende Freiheit für die DDR-Bevölkerung. Frau Chong, Stipendiatin in Leipzig, hat die geöffnete Mauer dies sicherlich auch bedeutet. Aber ihr Zitat zeigt uns, dass so eine geöffnete Mauer auch mit ganz anderen Privilegien einhergehen kann.
Ich erinnere mich noch, dass wir sehr gerne nach Berlin fahren. Was wir am meisten also gefallen, immer gekauft haben, dass wir haben immer Pommes frites und Döner Kebab gekauft.
Ja.
Das gab
es nicht in der DDR.
Nicht, aber hat uns so gut geschmeckt.
Gar nicht so weit von der innerdeutschen Grenze ist Herr Korniewicz. Als Pole in Kassel, während die Mauer fällt.
Das habe ich miterlebt und das war ein großer Schock für mich. Der große Schock bestand darin, dass ich war mit einem bekannten Professor in Kassel verabredet fürs Wochenende mit seiner Familie. Und ich bin am Morgen früh mit dem Auto auf die Autobahn rausgefahren Richtung Kassel.
Wir sind 9. November 1989.
Ja, genau. Ja. Genau. Und plötzlich auf der Autobahn sehe ich ganze Menge von Trabis, Wartburg und Lada mit DDR-Kennzeichen. Ich war ein bisschen in Schock. Ist das ein Umzug der gestohlenen Fahrzeuge? oder was soll das Ganze? Ich habe überhaupt nicht mehr der Welt verstanden, was das ist. Aber ich habe gedacht, gut, Vielleicht gibt es etwas, was ich nicht weiß. Ich fahre weiter. Komme ich am Morgen etwa gegen 9 Uhr nach Kassel, fahre durch die Zentrum, durch die Altstadt und auf dem Markt sehe ich mehrere Trabis, Ladas, Trabis und Wartburg mit offenen Hauben. Und ich sehe die DDR-Leute, wie die mit den DDR, mit dem westdeutschen Bürger sprechen und zeigen, was die für Autos fahren müssen. Ich habe das nicht mehr verstanden. Was machen die Leute in solche Menge und wieso beklagen die sich so? Und führen ganz heftige Diskussionen. Und dann erst, als ich zu den Bekannten kam, habe ich erfahren, dass in der Nacht ist der Mauer gefallen und die Grenze ist offen. Aber trotzdem, keiner von uns, glaube ich, hat erwartet, dass es so schnell passiert. Und dass es überhaupt so schnell möglich ist. Ja? Wir wussten Bescheid, dass nach den begrenzten freien Wahlen in Polen im Juni 1989 die Atmosphäre locker geworden ist. Der Druck von der Sowjetunion hat zurückgenommen. Russland hat den Afghanistan-Krieg verloren, hatte finanzielle Probleme. Armee war auch nicht auf dem neuesten Stand, wenn die Mikroelektronik zum Einsatz gekommen ist. Und vor allem ist Gorbatschow gekommen mit seiner Glasnost und Perestroika. Und das war natürlich schon nicht so einfach, glaube ich, zu verkraften durch die DDR-Führung. Was, glaube ich, auch bei dem Feiern von 40. Jahrestag der DDR sich gezeigt hat, als Gorbatschow in Berlin war. Und dann wusste ich, dass auf dem Gebiet von Ungarn und in Tschechoslowakei treffen sich die westdeutschen Bürger mit den DDR-Bürgern im Sommer, weil das eine der wenigen Möglichkeiten ist. Und dass einige Bürger aus der DDR sind in der westdeutschen Botschaft geblieben und danach rausgelassen sind nach Westen. Und dass Ungarn hat sogar die Grenze aufgemacht. Durch Dresden ist ein Zug gefahren mit den Bürgern aus der DDR, die aus der ungarischen westdeutschen Botschaft nach Westen wollten. Was für uns auch so ein bisschen nicht glaubwürdig war. Wir haben uns mal gedacht, ja, die fahren in Dresden rein und da werden sie rausgelassen aus dem Zug. Von den anderen Freunden weiß ich, dass die Deutsche Reichsbahn hat das ganz streng beaufsichtigt, damit keiner in den Zug reinfährt, nicht rausfährt.
Dass keiner zusteigt, ja?
Ja. Und dann weiß ich auch von der Erzählung von Freunden, dass die waren Märsche in der DDR am Montag gegen Sozialismus für die Freiheit. Ja.
Ja.
Und dass eine gespannte Situation und Unruhe in Dresden waren. Ja? Aber ich hatte nicht so viel Zugang vielleicht zu den Informationen. Ich war mehr unter den Freunden in der Arbeit. Und das war nicht irgendwie besonders das tägliche Thema. Mhm. Ja? Aber den Schock und dieses Bild im Kassel und auf der Autobahn werde ich bis Ende des Lebens behalten.
Aus heutiger Sicht betrachtet, erleben wir ganz andere Schockerlebnisse auf der Autobahn Richtung Kassel oder Richtung Thüringen an Kassel vorbei. Aber das ist ein anderes Thema. Wir kommen zurück nach Ostberlin, wo Gottfried Gügold als Angestellter des Ministeriums für Hoch- und Fachschulwesen die Öffnung der Mauer erlebt und das ist sicherlich nochmal eine ganz, ganz besondere Perspektive.
Zu Hause am Fernseher,
ja.
Allein.
Ja.
Meine Frau war unterwegs, mein Sohn auch irgendwo unterwegs. Ich sah Herrn Schabowski, ich hörte, die Grenze ist ab sofort offen. Ich wartete auf meine Frau, die kam dann irgendwann alsbald aus dem Kino irgendwo her. Und mein Sohn war weg und blieb weg die ganze Nacht.
Wie alt war er so?
18. So, wie sich später herausstellte, ist er sofort über die Bornholmer Straße nach West-Berlin gegangen, hat die Nacht durchgemacht und kam völlig übermüdet am nächsten Morgen an. Das sind die allerersten Erinnerungen an Begebenheiten. Donnerstagabend ist das gewesen. Freitag im Ministerium wurden wir vergattert, nicht nach West-Berlin zu gehen. Auch wenn die Grenze halb offen ist, dreiviertel offen ist, ganz offen ist, aus welchen Gründen auch immer, haben wir da nicht hinzugehen. Das ist ja eine Zeit gewesen, die ja auch noch nicht, wo noch nicht entschieden war, wie geht das weiter in diesen turbulenten nächsten Stunden, Tagen. Ja, nun kam meine Frau Freitagabend auf die Idee, morgen, Samstag, müssen wir nach West-Berlin. Nun musste ich ihr sagen, das geht nicht, weil wir doch gehört haben am Vormittag, dass niemand aus dem Ministerium, und wahrscheinlich betraf das alle anderen Ministerien, das weiß ich nicht, aber ebenso. Ich konnte mich also mit meiner Frau nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen. Wir fahren Samstagmorgen nach Berlin, aber nicht da, wo es auf dem Kudamm also Freudenfeste gibt, sondern wir fahren nach Dahlem ins Völkerkundemuseum, wo uns keiner sieht. Und meine Frau sagte, ausgerechnet dich wird jemand sehen in West-Berlin. Aber ich konnte mich durchsetzen und wir sind in das Dahlemer Museum gewesen, wo außer dem Museumswärter niemand da war. Den ganzen Vormittag nicht. Und wir haben uns jedes Südseeschiff und was es alles gab von vorn und hinten angeguckt, bis wir mittags mutiger wurden und uns getraut haben, von Dahlem mit der U-Bahn gen Kudamm zu fahren. Überströmt von Menschen, Massen. Wir brauchten einen Stadtplan, kauften an irgendeinem Kiosk einen Stadtplan, entfalteten den Plan am Straßenrand. Meine Frau zeigte in die eine Richtung, ich zeigte in die andere Richtung. Wir wussten nicht, was die richtige Richtung ist. Dann haben wir das also den ganzen Nachmittag erlebt. Auf dem Kudamm sind nach Hause gekommen. 19.43 Uhr, 44 klingelt das Telefon. Eine Freundin meiner Frau ist am Telefon und fragt, na, war's schön in West-Berlin? Ich hörte das aus der Ferne und ahnte, was passiert ist. Und tatsächlich aus dieser gefühlten Masse von 1 Million Ost-Berlinern wird meine Frau und werde ich mit der Kamera, der aktuellen Kamera des Nachrichtensenders der DDR, in Großaufnahme herausgefischt. Und das kommt in der Hauptausgabe mit dem unterlegten Kommentar, Ostdeutsche versuchen sich in West-Berlin zu orientieren. Der eine zeigt dahin, der andere dorthin. Ich wurde abends schon kreidebleich, besorgte mir einen Wodka aus dem Kühlschrank, weil ich ahnte, was mir Montagmorgen passieren wird. Und das ist dann auch passiert. Ich komme ins Büro und erfahre, ich soll sofort zum Minister Böhme. Auf dem Weg dahin läuft mir noch der stellvertretende Minister über den Weg, der das wusste und wahrscheinlich gesehen hat, dass ich da im Fernsehen war, und gab mir noch auf dem Weg, sagen Sie ihm, ich habe das erlaubt. Das hat mich überrascht. Ich habe das in dem Gespräch mit dem Minister nicht erwähnt, weil sich das nicht gehörte. Wäre dazu auch gar nicht gekommen, denn ich habe eine Standpauke bekommen, eine Abreibung bekommen. Ich glaube, gefühlt bin ich in diesen 15, 20 Minuten 3 Jahre älter geworden. So bin ich da.
So schnell kann es gehen manchmal. Mhm.
Ja, also ich bin dann fast grauhaarig herausgekommen und gut, ich habe keine fristlose Entlassung bekommen, aber ich war durch bei ihm. Durch. Und das war keine gute Begegnung. Die letzte übrigens mit ihm.
Herr Stark, Kollege von Gottfried Gügold, sowohl im Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen und später dann auch im DAD, Kollege von uns, hatte diese Ausgabe der aktuellen Kamera, also der DDR-Tagesschau sozusagen, ebenfalls gesehen.
Und am nächsten Tag, am Abend, da sehe ich das auch dann im SFB, das habe ich auch selber gesehen, da, also der, sozusagen der Run der DDR-Bürger
also entweder auf West-Berlin oder dann in den Thüringen vor allen Dingen, über die Westgrenze. Und da zeigen sie im Hintergrund die Gedächtniskirche. Müssen sie vom Zoo, also so aus Richtung Zoo, Budapester Straße.
Im Westfernsehen?
Im SFB, also ja, im Westfernsehen, Senderfreies Berlin. Und zeigen sie, dass da also die DDR-Bürger da rüber konnten und sich freuen. Und mitten im Bild, ganz groß, unser Kollege Gügelt.
Na, hoffentlich hat der Staatssekretär nicht Westfernsehen geguckt.
Ja, natürlich. Das ging ja rum wie ein Lauffeuer. Ich war nicht der Einzige, der es gesehen hatte. Sondern, Gottfried, was machst du? Werner Frieker, ja. Was ist er geworden? Außenstellenleiter in New York. Später. Ja, das hat dann schon jeder als quasi Witz betrachtet. Das war ja unsere Maueröffnung.
Es gab auch ein ganz anderes Erlebnis der Maueröffnung. Wir haben bis jetzt immer O-Töne von Erwachsenen gehört, die auch zum Fall der Mauer erwachsen waren. Wir hören jetzt Herrn Kamali, der als Achtjähriger in Bagdad über die Öffnung der Mauer erfährt.
Eine erste Erinnerung von TV, wenn jemand mich fragt, was ist deine älteste Erinnerung in TV zu sehen? Natürlich, als Kinder, wir haben in Irak immer Cartoon oder so gesehen. Aber mein Ernst, dass die Leute, ich war, ich glaube, 8 Jahre alt, 89, also eine Gruppe von Leuten lohnt mit großer Hase so nach 80er Stil und Denimjacken auf eine Mauer springen und viele Leute mit deutschen Flaggen. Und ich als Kind, ich habe natürlich nicht so viel Ahnung, was passiert hier. Aber wurde mir von meinen Eltern erklärt, was ist das, warum so und so.
Und was war das? Was
hast das du war gesehen? Die Mauer, also als die Deutschen an die Mauer gekommen, die Wände. Und das war die, so meine erste Erinnerung von die von TV, was man als Kind in TV sieht in Irak. Und das war in die Nachrichten. Mhm. Ein Jahr später kam die WM, also Weltmeisterschaft der Fußball. Und wir sind in die große Familie mit vielen Cousinen und so und Geschwistern. Ich glaube, wir waren 6 oder 7 Kinder mit ähnlichen Eltern. Und mein großer Onkel hat uns so gesammelt und er hat uns über WM erzählt und die Fußballmannschaften, die dabei sind. Und wir hatten die Aufgabe, dass jeder soll seine eigene Mannschaft als Fan zu werden, zu wählen. Und ich erinnere mich, als mein Onkel hat gesagt, der Satz, dass die deutsche Mannschaft ist, das ist die erste Jahr, als die zwei Deutschlandländer jetzt in einer Mannschaft zusammenspielen. Und ich habe direkt so gesagt, ich nehme Deutschland. Und zum Glück, wir haben jetzt die 1990-Mannschaft gewonnen. Also ich war ein Sieger sozusagen. Und seitdem bin ich immer vor Deutschland in einem WM.
Sehr gut.
Ja.
Ja, das waren Berichte, ja, über das große Ereignis des Mauerfalls. Und ich glaube, das vorherrschende Gefühl war Überraschung und Euphorie. Aber nach der Euphorie, ja, kommt das Nachdenken und die Frage, was ist hier eigentlich passiert und vor allem, wie geht es jetzt weiter? Und die Haltung und die Erwartung sind doch sehr verschieden, je nachdem, wer man ist und wo man ist und wie man die Dinge betrachtet. Und da haben wir jetzt eine Reihe von Einschätzungen vorbereitet und wir beginnen wieder mit Herrn Wegener.
Es war eine Art Genugtuung natürlich, dass endlich es vorbei ist und dass wir also jetzt ganz andere Möglichkeiten haben, wieder zusammenzuwachsen. Das Wort von Willy Brandt, das ist ja geläufig, dass nun zusammenwächst, was zusammengehört.
Das war Herr Wegener. Carsten Walbiner war eher ungläubig, dass dieses Ereignis von Dauer sein würde.
Ich habe es nicht, am Anfang fand ich es lustig, ich habe sogar ein paar Mal gelacht, aber als das dann zu einer Endlosschleife wurde mit diesen Interviews und diesen Berichten, war ich sichtlich irritiert, aber ich hielt es immer noch nicht für Realität. Also wie gesagt, so stark war diese, Vorstellung, dass das Entscheidungen für die Ewigkeit sind.
Und nicht bei allen war das Gefühl der Begeisterung vorherrschend, sondern es gab auch in Westdeutschland Menschen, die skeptisch waren und sich Sorgen gemacht haben. Und stellvertretend dafür spricht Ulrich Grotus.
Ich kann ehrlicherweise nicht sagen, dass das eine große Begeisterung ausgelöst hat. Also ich fand es gut, dass die Leute endlich über die Mauer kommen konnten. Ich fand und finde die Ereignisse in den Wochen davor, die großen Demonstrationen in Leipzig und die riesige Demonstration in Berlin, wenige Tage vor dem 9. November, finde ich nach wie vor eigentlich für unsere Geschichte viel wichtiger als die Tatsache, dass das Politbüro der SED beschlossen hatte, dass jetzt Reisefreiheit herrschen sollte. Ich dachte damals, wie ja viele Leute mit einer linken politischen Sozialisation in beiden Staaten, dass jetzt die Stunde gekommen wäre, einen demokratischen Sozialismus in der DDR zu entwickeln. Also deshalb hat mich das schon sehr berührt. Aber die Tatsache, dass die Leute jetzt verreisen konnten, und das ist ja der 9. November im Wesentlichen, die hat mich damals, also jedenfalls nicht zutiefst aufgewühlt. Zumal man davon in Köln und übrigens auch in Bonn überhaupt nichts gemerkt hat. Also ich habe, glaube ich, den ersten Trabi in Köln irgendwann Ende Dezember gesehen. Also die Flut von Besuchsreisen hat eigentlich das Rheinland nach meiner Erinnerung überhaupt nicht erreicht. Also deshalb spielte das sozusagen in unserem Altersleben, kam das überhaupt nicht vor. Die Reisefreiheit habe ich lebensweltlich nicht erlebt und bin übrigens auch selber in den 6 Monaten danach nicht nach Berlin gefahren. Also weder in die DDR noch nach Berlin. Man beobachtete das aus einer gewissen Distanz.
Ja, eine gewisse Distanz spürt man auch in dem Zeugnis von Dr. Alemu Gibissa. Er war damals Stipendiat der DDR und studierte oder promovierte an der Universität Rostock. Und auch für ihn ergaben sich neue Reisemöglichkeiten, denn auch als äthiopischer Staatsbürger konnte er nicht in den Westen reisen, nun schon. Das tat er auch, aber es klingt schon eine gewisse Ernüchterung in seiner Darstellung mit an.
Wie war die Stimmung? Wie haben Sie das erlebt in Rostock?
Na, meiner Meinung nach, also die meisten Leute wollten unbedingt nach drüben und dann waren sie auch die meisten. Es gab auch Begrüßungsgeld, glaube ich, 100 Euro oder so, D-Mark, glaube ich. Aber halt diese Euphorie hat sich also später geändert, als dann Arbeitslosigkeit kam und alles Mögliche. Ja, das wissen Sie besser als ich. Aber halt, also ich muss sagen, also die DDR hatten wir wirklich gut. Wir hatten nicht mal einfach, ob es Rassismus gibt, also zumindest, wir haben gar nicht mitbekommen. Dann nach der Wende kam das auch, dann was wir hier auch in Rostock erlebt haben, in Möhlingen oder was weiß ich was. Und da war auf jeden Fall, die Leute waren wirklich so freundlich, neugierig, über uns zu wissen, Fragen zu stellen, die sind Hilfsbereitschaft. Und ich habe gut gefühlt, dass ich wirklich so richtig gut aufgenommen bin.
Annette Kühn erlebt die Situation in Leipzig, wo sie am Herder-Institut arbeitet und schildert auch Unsicherheit oder Gefühle der Unsicherheit gegenüber der Dinge, die jetzt kommen.
89, also die Situation mit den Unruhen auch, mit der Ausreisewelle, mit diesen hochpolitischen Diskussionen, führte ja dann letztendlich 89 dazu, dass klar war, die Mauer ist gefallen. Große Unsicherheiten auf Seiten der Studenten, aber auch Unsicherheiten auf Seiten der Kollegen, sage ich jetzt mal.
Andreas Osterhaus, damals in Westdeutschland und in Bonn, hatte einen starken Frankreich-Bezug und ist auch von Skepsis geprägt. Und da schwingt ein bisschen auch die westeuropäische oder jedenfalls die französische Skepsis gegenüber der Wiedervereinigung mit durch.
Ich war mit einer Freundin zusammen bei einem Sprachkurs in Spanien, in Südspanien. Und wir lasen dann in den Zeitungen, dass die Mauer gefallen war. Und ich war nicht einer von denjenigen, die Hurra geschrien haben. Ich habe damals dann bei der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung gearbeitet und die Zeitungstitel wurden immer größer. Und ich habe das mit großer Skepsis verfolgt. Ich war sehr stark in Frankreich engagiert und ich hatte so ein bisschen die französische Optik, dass es nicht besonders wünschenswert ist, in Europa einen großen deutschen Nationalstaat zu haben.
Ja, rundweg positiv fällt das Urteil von Professor Rayan Abdallah aus. Er stammt aus dem Irak und hatte in West-Berlin studiert.
Im Nachhinein, ich bin froh, dass die Mauer weg ist. Und ich bin froh, dass wir die Einheit haben. Und ich bin froh, dass ich in Deutschland bin.
Die Kollegin Katarzyna Kosilak von der Außenstelle des CADs in Warschau erlebt den Mauerfall ja auf besondere Art und Weise, denn sie selbst war als Kind in der DDR, hat ihre Grundschulzeit dort verbracht und hatte eine besondere Bindung an Deutschland und Deutschland war für sie die DDR.
Den Mauerfall haben wir natürlich verfolgt, aber ja. das ist ja das Komische in meinem Leben, so als ob ich zwei Leben hätte. Mhm. In der DDR-Zeit hat mich wirklich nur das interessiert, was in der DDR passierte. Und als ich dann wiedergekommen bin nach Polen, hat mich eigentlich das, was Deutschland betraf, viel weniger interessiert. Ich war dann jetzt hier, jetzt und hier oder hier und jetzt. Und erst als ich dann entschieden habe, Germanistik zu studieren, erst dann habe ich mich wieder angefangen, für das Thema zu interessieren. In der Zeit zwischen 16 und 19 überhaupt gar nicht. Ich wusste natürlich, dass es den Mauerfall gab. Was mich vielleicht, was ich ganz wiederum witzig fand, ist, irgendwann war die DDR weg. Es gab nur noch Deutschland. Ich habe dadurch wahrscheinlich gar nicht wahrgenommen, dass es direkt nach der Wende doch noch diese tiefe Trennung gab zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland, die bestimmt viele Jahre noch geblieben ist. Ich weiß nicht, ich hoffe, dieses Ossi- und Wessi-Denken gibt es jetzt kaum noch. Gibt's noch.
Ja, auch für die Polen war ja der Sozialismus zu Ende und sie hatten schon etwas früher damit begonnen. Aber die Vorherrschaft der Sowjetunion in Mitteleuropa war gebrochen und die neue Phase war angelaufen. Und ich finde interessant, wie Elżbieta Nowikiewicz aus polnischer Sicht beschreibt, was das Spezielle am deutschen Fall ist, an der DDR, die ja auch den Sozialismus überwunden hat, aber dann eben einen großen Bruder hatte.
Die Konsequenzen der Mauerfall waren doch anders in Deutschland als hier, ne, für die Bürger der DDR und der Volksrepublik Polen. Ja? Mhm. Denn wir leben nach wie vor in Polen, ja, in unserem alten Land. Ja. Und die Ossis weniger, die mussten irgendwie mental umziehen, ja, habe ich den Eindruck. Das ist aus meiner Sicht etwas anderes. Ne? Ja. Denn das geschah von heute auf morgen. Bei uns war das ein Prozess. Mhm. Ne? Da hatte man mehr Zeit, um sich daran gewöhnen zu können. Mhm. Und im Osten, das geschah von heute auf morgen. Mhm. Ja?
Ich habe gerade großer Bruder gesagt und du hast mich darauf hingewiesen, Elke, großer Bruder. Im DDR-Kontext bedeutete Sowjetunion. Dann sage ich besser die große Schwester. Und ich meine damit natürlich die alte Bundesrepublik Deutschland.
Gute Lösung.
Ja, und jetzt hören wir noch den Kai Franke, unseren Kollegen aus Berlin, der das Hoffnungsvolle am Mauerfall nochmal zusammenfasst.
Zumal der 9. November ja auch viel mit Zufall zu tun hatte, nicht? Mit Konstellationen, die vielleicht so nicht vorhersehbar waren.
Ja.
Aber das ist das gibt mir ein bisschen Hoffnung, dass man sagen kann, wie schwierig jetzt die Situation hier innenpolitisch, auch außenpolitisch ist. Es gibt immer so Momente, die man nicht vorhersehen kann, die vielleicht dann doch mal sehr positiv sein können. Also das macht mir so ein bisschen Hoffnung.
Das macht Hoffnung.
Ja. Das macht Hoffnung, dass man sowas mal erlebt hat, ja. So eine Wendung, die niemand so genau vorhergesehen hat, von der alle überrascht waren. Sowas wünscht man sich natürlich. Man weiß gar nicht, in welche Richtung, aber das macht trotzdem noch Hoffnung, wenn man sowas einmal miterlebt hat. Ich habe auch das Jahr 1989 als sehr spannendes Jahr erlebt. Mit viel größeren Möglichkeiten, also was man alles machen konnte.
Ja, scheinbar Unverrückbares und Unveränderliches löst sich dann doch positiv auf. Das ist sicherlich der Nenner, auf den man diesen Moment Mauerfall bringen kann. Und abschließend wollen wir jetzt noch einmal schauen auf die Überlegung dazu, was danach kommt, nach dem Mauerfall.
So ist es. Und wir beginnen mit Herrn Wegener. Wir haben dazu zwei O-Töne. Einmal von Herrn Wegener, den wir schon kennengelernt haben. Und die zweite Stimme ist Herr von der Heyden, der den Mauerfall in Bonn erlebt und der für das Auswärtige Amt arbeitet.
Also das war eine sehr euphorische Stimmung und jeder hoffte, dass es jetzt nur noch eigentlich vorwärts gehen kann. Wobei wir natürlich alle im Hinterkopf hatten, was jetzt an Lasten auch auf die Bundesrepublik Deutschland zukam, was also zu schultern war. Denn ich wusste durch meine Freunde, wie hoch verschuldet die DDR war. Das war ja das Problem. Die DDR hatte, glaube ich, 600 Milliarden Ostmark Schulden. Und dem standen natürlich Renteneinlagen von 190 Milliarden etwa gegenüber. Und man befürchtete natürlich, dass jetzt auch das Rentensystem zusammenbrechen würde.
Ich war damals in der Zeit 1989 in Bonn. In Bonn und war, wie ich eben kurz zu Anfang erzählt hatte, für die politischen Beziehungen oder in dem Referat für politische Beziehungen mit Mittel- und Osteuropa zuständig. Das heißt, den Ländern, die damals noch zu dem sogenannten Ostblock gehörten. Und ich habe das erlebt, glaube ich, jetzt gar nicht in dem Sinne so spektakulär, dass man sagt, Mensch, das ist ja unglaublich. Dass man einfach, das ist doch toll. Es ist sehr schön. Schön, dass sich das alles so entwickelt hat. Vielleicht auch mit einem Schuss Erleichterung, die Hoffnung vorher, dass das nicht alles konterkariert wird und durch eine Gewaltlösung und aber auch da vielleicht noch ein kleines bisschen die Frage, hält das? Nicht? Das war damals auch noch nicht klar, da war auch noch nicht die Perspektive gleich da, Wiedervereinigung, sondern erstmal ging es darum, die Mauer ist überwunden, aber wie geht es dann weiter? Das heißt, es war noch kein totaler Systemwechsel da.
Ja.
In dem Sinne, also auch nicht das Gefühl, dass nun tatsächlich so jetzt in dem Augenblick eine Zeitenwende oder wie immer heute würde man das sagen, Zeitenwende eingetreten ist. Damals war es wirklich auch eine Zeitenwende.
Ja, damals war es eine Wende und mit diesem Zitat endet die heutige Episode unserer Podcast-Reihe. Wir haben sehr, sehr viele Perspektiven auf den Mauerfall gehört, sehr individuell geprägt, die auch teilweise sehr unterschiedlich sind, weil die Personen, die darüber gesprochen haben, natürlich auch ganz unterschiedliche Leben haben, in ganz unterschiedlichen Situationen waren, als die Mauer fiel. Dieser Blick auf ein sehr allgemeines politisches Ereignis, nämlich den Fall der Mauer, möchten wir in den nächsten Episoden wieder etwas konkretisieren. Wir kehren zurück auf die Verbindung, was dieses politische Ereignis für die Arbeit des DAD für Auswirkungen hatte, für die Stipendiaten, die die DDR gefördert hatte. Was wird aus denen? Was wird aus den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ministeriums für Hoch- und Fachschulwesen? Es werden weitere spannende Episoden folgen. Ich kann mich nur immer wiederholen am Ende jeder Episode. Ich freue mich darauf und danke. Es war auch eine Freude, wieder mit dir moderieren zu können, lieber Alex.
Ich danke dir, Elke, und freue mich auch auf die nächsten Episoden. Tschüss.
Tschüss.
Die DDR und wir im DAAD. Ein Podcast des DAAD.